Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.
Entscheiden die nächsten zwei Wochen über die Jahresperformance an der Börse. Das schreibt heute das Finanzportal cash.ch und über das werden wir heute selbstverständlich reden, weil das interessiert uns. Und damit ganz herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Prime Invest aus dem Handelszentrum von der Basler Kantonalbank. Mein Name ist Christian Keller und mein Gast wie immer der Sandro Merino, der Anlagechef von der Basler Kantonalbank. Sie haben jetzt gehört, was ich anmoderiert habe. Bin gespannt auf Ihre Meinung. Ich habe das anmoderiert, weil cash.ch drei wichtige Termine nennt, die in den nächsten zwei Wochen anstehen. Einen von diesen Terminen haben Sie in Ihrem wöchentlichen Newsletter zu lesen, kostenlos auf bkb.ch, selber thematisiert. Da geht es um die Arbeitsmarktdaten in den USA, die bald veröffentlicht werden. Jetzt, klar, es ist ein journalistischer Beitrag. Sie wissen, Sie kennen uns ein bisschen, wir tun gerne ein zuspitzen. Also ist die Frage gestimmt, ob jetzt wirklich in diesen zwei Wochen alles entschieden wird, ob es ja gut läuft oder nicht. Aber zuerst einmal Punkt 1, eben die Arbeitsmarktdaten. Warum sind die jetzt so entscheidend in den USA? Was erwarten wir denn da Revolutionärs, dass das soll die Jahresperformance beeinflussen an der Börse?
Ja gut, der eigentlich wichtige Termin ist der Zinsentscheid von der Fed am 17. September. Das könnte so ein Wendepunkt sein in der bisherigen Geldpolitik. Wir haben immer noch recht hohe Leitzinsen in den USA mit 4,5% und die sind eigentlich höher geblieben, als man vielleicht vor einem Jahr gedacht hat. Dass die Leitzinssenkungen, das sind so ein bisschen Rückenwind für die Aktienmärkte und man hat jetzt lange auf die gewartet und die hohe Inflation und die relativ gute Situation am Arbeitsmarkt haben bisher eigentlich die Fed gehemmt, die Leitzinssenkungen zu beschliessen. Jetzt könnte aber der Moment da sein und am kommenden Freitag kommen die Arbeitsmarktzahlen für August und die könnten sozusagen nochmal wahrscheinlicher machen, dass die Fed am 17. den Zinsschritt beschließt. Also der könnte am Freitag bereits schon fast sicher werden, wenn die Arbeitsmarktzahlen eher schwach sind. Oder dann heisst ja, dass das die Wirtschaft eher abflaut die Wirtschaftsaktivität und dass der Inflationsdruck aus den knappen Ressourcen am Arbeitsmarkt auch abnimmt und der Finanzmarkt und die Analysten und Beobachter und Akteure interpretieren das so. Also in dem Sinne würde ich vielleicht aus diesen drei Terminen einen machen.
Also den dritten haben wir noch nicht genannt, aber machen Sie noch.
Machen wir wohl. Der 17. würde ich sagen, ist sicher der
wichtige. Also man kann sagen, das eine hängt mit dem anderen zusammen. Wenn, genau. Es ist ja eigentlich so wie die typische Börsenlogik, wo eigentlich, wenn man Laien ist, es absurd ist, oder? Schlechte Arbeitsmarktdaten heisst eigentlich sehr gut, weil dann heisst es, Leitzinssenkungen werden wahrscheinlich kommen. Genau. Was sehr gut ist, weil sehr wahrscheinlich dann natürlich das Kurs
ja, stützt. Das hat halt einfach mit einem sehr kurzen Horizont, Zeithorizont von der Börse zu tun. Also die Aktienmärkte schauen halt nicht wahnsinnig weit in die Zukunft. Und kurzfristige Good News ist Good News, auch wenn es dann längerfristig Bad News ist im Nachhinein. Aber man ist halt sehr so auf den Monatshorizont oder zwei, drei Monatshorizont, sagen jetzt mal Quartalshorizont maximal. Und so funktioniert halt der Aktienmarkt oft.
Der dritte Termin, der noch genannt worden ist, ist auch natürlich betrifft Amerika. Konsumentenpreisindex wird auch veröffentlicht. Genau. Jetzt muss man wissen, Sie haben das schon ein paar Mal ausgeführt im Podcast, das hat in Amerika ganz große Bedeutung, oder? Weil das sehr starken Einfluss hat auf Umsatz und Wirtschaft in Amerika. Ist das richtig?
Ja gut, es gibt ja durchaus viele Kritiker von der Trumpschen Handelspolitik, die eben sagen, das führt zu Inflation und weniger Wachstum. Und die Kritiker beobachten jetzt natürlich die kommenden Wirtschaftsdaten und Indikatoren mit Argusaugen und werden natürlich die Effekte, die sie voraussagen, dann am Trump sehr heftig unter die Nase reiben, sofern man sie dann sieht. Also es ist eine gewisse Spannung im Raum. Es geht ein bisschen darum, wer jetzt Recht bekommt. Also die ökonomische Logik sagt grundsätzlich, das ist nicht eine wahnsinnig gute Idee, die Handelspolitik, die der Trump jetzt macht. Und dann gibt es die ökonomische Realität. Und jetzt ist mal gespannt, ob das so schnell gespiegelt wird. Es ist ein bisschen unklar, wie lange das geht, oder bis die Folgen von der Handelspolitik in der Realwirtschaft in den USA ankommen. Wir haben dann auch die Weihnachtssaison, oder, wo wiederum für die Preisbildung und Inflationsbedingungen auch wichtig ist, weil viel konsumiert wird. Dann hat das in dem Sinn normierende Wirkung auf das Preisgefüge. Und es braucht auch Zeit, bis all die Zölle sich entfalten in ihrer preisbildenden Wirkung. Und Kritiker von Trump, die sagen zu Recht, über kurz oder lang wird man mehr Inflation haben.
Ja.
Da gibt es aber andere Kräfte, nämlich schwächere Konjunktur, eine abflachende Wirtschaft. Wenn man es will, könnte der Trump Glück haben und die Wirtschaft flaut sehr stark ab, sodass der Inflationsdruck wieder kompensiert wird. Und dann haben alle so ein bisschen Unrecht bekommen in der Praxis, wo jetzt Unkenrufe gemacht haben. Darum ist man gespannt, oder? Man ist jetzt einfach gespannt, was passiert jetzt in den nächsten vier Quartalen mit der US-Wirtschaft und wer ist denn der Held oder der Anti-Held von der Entwicklung?
Ich möchte nochmal zurück zum Anfang, als ich Sie gefragt habe, wie entscheidend sind die nächsten zwei Wochen, ob das ein gutes oder schlechtes Börsenjahr wird aus Ihrer Sicht?
Also aus meiner Sicht ist das einfach zu kurz. Also die nächsten zwei Wochen werden noch nicht einen hohen Grad an Gewissheit und Einsicht bringen über den Kurs der US-Wirtschaft. Das sind einzelne Datenpunkte, die können die Börse grundsätzlich, wenn sie extrem ausfallen, können die Datenpunkte die Börse schon beeinflussen. Aber man muss sicher bis nächsten Frühling warten, bis man so ein bisschen aber den Kurs der US-Wirtschaft kann besser einordnen kann. Sie könnten natürlich ein Präjudiz schaffen für die Stimmung, oder? Wenn die Daten jetzt sehr schlecht wären, dann ist man plötzlich wieder in Rezessionsängst. Wenn sie sehr gut sind, dann hat man fast wieder Inflationsängste. Also man ist so hin und her gezogen zwischen Rezession und Inflation.
Ja. Oder aber das Börsenjahr endet ja am 31.12. Auch für Sie.
Ja,
natürlich.
Also ist
ja, Jahr müssen wir auch mal eine Rechenschaft ablegen.
Ja, natürlich.
Und das ist halt der 31.12.
Also das ist jedes Jahr ein kleines Ritual,
was passiert klar. Bis Ende Jahr. Und das sind jetzt noch 3 Monate oder 4 Monate.
Aber es sind noch 3 Monate und wir haben nachher auch noch den November oder Dezember. Da kann auch noch einiges passieren.
Also, bis jetzt ist es ja eigentlich mega stark gestartet.
Ziemlich gut, ja.
Und dann, dann haben Sie, wo es runtergefallen ist, wo die Zölle gekommen ist, haben Sie gerade zugelangt.
Und wieder verkauft.
Also brutal, oder?
Ja, mit ein bisschen taktisch
genau.
Rebalanciert, ja.
Nein, wie man das halt macht, ja.
Das ist halt Taktik,
jetzt,
ja.
Bevor die zwei Wochen kommen, wo stehen Sie? Also würde ich sagen,
im Moment sind wir abwartend grundsätzlich. Das heisst nicht, dass wir alles verkauft haben oder so, sondern wir sind diszipliniert auf unserer Anlagestrategie. Gute und schlechte Nachrichten heben sich ein bisschen die Waage. Und wir wissen einfach nicht, wie offensichtlich die Folgen von dieser Handelspolitik für die US-Wirtschaft werden sein. Das würde ich jetzt auch nicht ich würde mich da nicht so im Voraus definitiv festlegen. Grundsätzlich glaube ich schon, dass die Ökonomie recht hat, aber es kann halt lang gehen, bis man dann wirklich auch sieht, dass das keine gute Idee war.
Ich würde es noch anders fragen. Mhm. Wenn wir jetzt Stichtag heute abschließen, wie viel Prozent plus hätten Sie denn gemacht im Börsenjahr? Oder was wäre es ein gutes Börsenjahr gewesen? Was stehen Sie aktuell etwa?
Wäre heute, wäre es, sage ich jetzt mal, durchschnittlich bis gut. Das wäre ganz anständig. Also,
okay.
Es wäre normal.
Also 5%.
Nicht euphorisch, ja. Zwischen 2 und 5% in der Strategie. Sogar ein bisschen mehr. Also es wäre ein ganz normales, durchschnittliches Börsenjahr. Also im Rahmen von dem, was man pro Jahr über 10 Jahre kann erwarten. Also eigentlich in Anbetracht von der vielen News und Problemen relativ langweilig, was ja nicht schlecht ist für die Börse.
Ich frage es deshalb, weil so vom Bauchgefühl als Laienanleger habe ich das Gefühl momentan, das ist eine Gemengelage, wo wenig Fantasie da ist, aber eher das Risiko vom Absturz. Und ich sage es deshalb, weil es doch auch, klar, auch immer die Vorsicht genießen, aber Experten gibt, die sagen, rein statistisch, wenn man es anschaut, jetzt im amerikanischen Börsenmarkt, im S&P 500, ist seit 1990, ausser bei der Dotcom-Blase und bei Corona, der Bewertungskurs von der Titel nie so hoch gesehen wie aktuell. Also man ist 22 Mal ist der Gewinn eingerechnet.
Kurs-Gewinn-Verhältnis.
Ja, genau. Und ich weiß nicht, wie Sie das jetzt gewichten, aber das heisst doch eigentlich, die Absturzgefahr ist relativ gross.
Also wir haben jetzt nicht so extreme Bewertungen. Es kommt ein darauf an, was man verwendet, oder? Wenn man die historischen Daten nimmt und was man da genau anschaut. Sie sind sicher nicht billig, sie sind aber in unserer Metrik auch nicht extrem hoch. Also ich würde sagen, sie sind jetzt so auf Halbgas nach oben, oder? Also so, es ist eher ein bisschen teuer. Aber wir haben natürlich auch treibende Faktoren in der Technologie wahnsinnige Wachstumsaussichten in gewissen Branchen. Es gibt auch Gründe, oder? Also es gibt auch Gründe, warum die US-Aktien vor allem teurer sind. Es gibt auch Sektoren bei den klein- und mittelkapitalisierten Unternehmen in Europa, die sind so günstig wie nie oder wie fast nie. Also das Bild ist nicht ganz einheitlich. Wir sehen jetzt noch nicht so extreme Werte in unserer Analyse. Muss ich noch hinterfragen, was genau für Daten, welchem Zeithorizont etc. genommen
wird. Seit 1990.
Seit 1990, okay. Ja, wir haben natürlich dort drin auch eine Finanzkrise mit sehr tiefen Bewertungen dann, nach der Finanzkrise. Muss man ein bisschen anschauen, vielleicht. Aber
dort steht auch
es ist eher teuer.
Dann steht auch dort drin in dem Beitrag, dass statistisch gesehen der September ja immer schlechter Börsenmonat ist. Ich wollte auf etwas raus. Ich wollte Sie fragen, könnte man nicht jetzt eigentlich sagen, hey, danke, Merino, gut gesehen für uns. Ich mache jetzt mal eine Pause. Wir sehen uns im Dezember wieder, wenn vielleicht noch Fantasie für das Schlussrally da ist. Aber was soll ich jetzt da rumdümpeln noch zwei Monate mit diesen riskanten irgendwelchen Arbeitsmarktdaten, die offenbar mit Argusaugen verfolgt werden und dann Ausschläge geben, die eigentlich mir vielleicht noch das Börsenjahr verhageln?
Ja, gut.
Was sagen Sie denn?
Ich sage halt, also letztlich für die Exposition zum Risiko kriegt man Renditen, oder? Also man muss ja exponiert sein, man muss das Risiko in Kauf nehmen, damit man dann entsprechend die risikoadjustierte Renditen erwirtschaftet. Und wenn man die Exposition meidet, hat man ja keine Renditenchancen. Und wir halten jetzt die aktuelle Situation nicht für signifikant anders als Situationen, die wir in den letzten 30 Jahren gesehen haben. Also es gibt immer Gründe, sich Sorgen zu machen. Wir sind ja nicht euphorisch, aber wir würden jetzt auch nicht an die Seitenlinie gehen und grossartig Aktien untergewichten. Ja. Wir dürfen ja nicht vergessen, der Trump tendiert ja dazu, sehr opportunistisch zu agieren. Also wenn er ja dann merkt, dass seine Politik nicht aufgeht, dann ist er auch relativ agil.
Das haben Sie noch als Joker im Hinterkopf.
Ja, ich glaube, der behauptet er innerhalb von weniger Zeit das Gegenteil von heute.
Und dann gehen die Kurse drauf.
Ja, so, und dann verändert er halt seinen Kurs wieder. Also da überrascht einem ja nichts mehr. Oder? Also, das ist ja nicht wirklich eine Strategie, wo man sagt, er hat ein Konzept. Oder er ist nicht ideologisch. Das ist vielleicht sogar noch das einzige Gute am Ganzen. Er ist nicht ideologisch.
Wobei, wir müssen etwas aufgreifen. Ja. Jetzt haben wir es stark über Kurs und Entwicklung geredet, aber es gibt ja etwas Grundsätzliches, was Sie auch im Newsletter aufgreifen. Es geht um die Einflussnahme oder die befürchtete Einflussnahme, wer in dieser US-Notenbank eigentlich den Entscheid fällt. Genau. Mit dem haben Sie sich auseinandergesetzt und Sie haben dann auch Rückschlüsse gemacht auf die US-Staatsanleihen und was das für Zinsen bedeutet. Was ist da der Hintergrund?
Also im Moment sieht man jetzt noch keine direkte Auswirkung an den Obligationenmärkten. Also für amerikanische Staatsanleihen zahlt man die Zinsen, die einigermaßen angemessen sind. Wir haben jetzt keine extreme Ausweitung gehabt. Wir haben am 2. April, am Liberation Day, hat es durchaus an den Zinsmärkten und an den Märkten für Staatsanleihen mit diesen exorbitanten Zöllen hat es Auswirkungen gehabt. Der Trump hat auch ein Stück weit zurückgerudert. Das ist ein bisschen unspektakulär passiert, aber ihm ist schon klar geworden, es ist ein Spiel mit dem Feuer, wenn er sich da zu sehr einmischt in die Geldpolitik. Und jetzt wird man sehen, jetzt gibt es ja einen Rücktritt von einem Direktionsmitglied, also Adriana Kugler tritt zurück und der Trump hat jetzt den Steven Miran dort eingebracht, wobei der darf, glaube ich, nur bis Ende Januar bleiben. Das ist die Amtszeit von der Frau Kugler, die zurückgetreten ist. Ja, das ist nicht die Chefin vom Statistikamt, das ist, ist unabhängig von dieser Geschichte, das darf man nicht durcheinander bringen. Und dann ist ja das Amt von Jerome Powell befristet auf
den
April, glaube ich, oder aktuelle Notenbankpräsident von den USA. Und er wird vermutlich ersetzt und der Trump hat ja das Vorschlagsrecht aus den bestehenden Mitglieder vom Board, also vom Ausschuss, vom Direktorium. Also es muss jemand sein, der bereits im Direktorium ist, wo als Notenbankpräsident kann gewählt werden. Das ist im Gesetz drin. Und dann muss es von der entsprechenden Senatskommission angenommen werden. Was offen ist, ist jetzt, ob der Steven Miran akzeptiert wird. Das ist wahrscheinlich, aber nicht sicher. Das findet auch, glaube ich, Anfang nächste Woche statt. Es ist mal so ein erster Test, oder, ob es da allenfalls zwischen dem Senat und dem Trump gleich noch Reibungen gibt. Das weiß man nicht, sehen wir dann. Und dann ist man gespannt, wer nächstes Jahr im Frühling Nachfolge von Jerome Powell übernimmt. Das hat durchaus Potenzial für Polemik und Diskussionen und auch Befürchtungen von einer
also er hat gerne aber auf die Leitzins senkt, oder? Das ist logisch, wie
ja, aber also das ist nicht sehr plausibel,
dass das Börsenkurs befürchtet.
Wie
unabhängig ist die Notenbank?
Also ich würde sagen, die amerikanische Notenbank gilt als sehr unabhängig. sie haben auch faktisch, wenn man rückblickend schaut, eine sehr unabhängige Geldpolitik gemacht. Man hat nie den Eindruck gehabt, dass sie irgendwie auf politische Einflussnahmen reagiert haben. Das ja gibt es jetzt nicht das erste Mal. Oder? Sie haben ja die Inflation in den Ende 80er Jahren unter dem Volcker bekämpft mit Zinsen bis zu 14%. Oder? Also, und die USA haben ja durchaus auch eine Preisstabilität, die recht robust ist. Also es wäre sicher nicht im Interesse von den USA, wenn es die Glaubwürdigkeit von ihrer Geldpolitik und somit von ihrer Währung leichtfertig aufs Spiel setzen. Und Begehrlichkeit hat es schon immer gegeben. Aber man wird es an dem müssen messen, was Geldpolitik dann nachher macht und wie erfolgreich das sie ist. Es ist ein duales Mandat. Einerseits die Inflation tief halten, also unter 2%, und entsprechend aber auch für eine Vollbeschäftigung sorgen. Das ist ein bisschen ein anderes Mandat als in der Eurozone oder für die Schweizer Nationalbank. Also ich habe im Moment nicht den Eindruck, dass es ernsthafte Aussichten darauf gibt, dass die FED im Stil von einer russischen Notenbank oder einer türkischen Notenbank sozusagen Geldpolitik auf Befehl von der Regierung macht. Also das
ich will es auf einen anderen Zusammenhang bringen.
Ja.
Es ist ein Gerichtsurteil gekommen, dass die meisten Zölle, die Import betreffen, nicht zulässig sind. Es geht einfach weiter.
Genau.
Man also geht jetzt weiter. Ich würde mit dem sagen, es ist offensichtlich, es wird weiter trampelt, ich muss es wirklich so sagen, von außen. Ohne mich einzumischen, jetzt, ich bin kein Amerika-Experte, aber wenn ein Gericht doch sagt, die meisten Zölle, die ich hier erhebe, sind nicht zulässig.
Man muss aufpassen. Das Gericht sagt, dass die Zölle nicht unter einem Notgesetz haben dürfen beschlossen werden. Oder? Aber der Trump hat natürlich auch andere Instrumente, um die Zölle zu beschliessen. Es ist halt ein Grenzgang. Der Zoll lotet halt Grenzen aus, die institutionellen Grenzen. Was hält das System aus? Und jetzt hat der Richter in einem Berufungsgericht hat auf Klagen von US-Unternehmen und auch Bundesstaaten, wo die Zölle als schädlich anschauen, reagiert und hat jetzt mal die Zölle nicht aufgehoben, sondern richtig gesagt, dass der Trump das nicht unter dem Notfallgesetz kann einführen kann, aber vielleicht kann es anders einführen.
Also es gibt eine jahrelange
Rechtsprechung. Die wird noch lange weitergehen. Genau. Vielleicht aber landet das möglicherweise oder vielleicht
sogar. Wie beurteilen Sie als Anlageexperte die Umstände in Amerika? Wir haben das mit diesen Zöllen, wo völlig unklar ist, ob es rechtlich zulässig ist, wie es weitergeht. Wir haben eine Notenbank, die offensichtlich unter Druck ist. Also ich meine, es gibt viele Medienberichte, es gibt viele Diskussionen, wie das vorher nicht der Fall war.
Es ist
eine Unberechenbarkeit für Sie, oder?
Also ich glaube, es sind Sachen, jetzt ein Thema in der Öffentlichkeit, wo früher einfach niemand interessiert hat. Das hat einfach niemand interessiert. Wer ist jetzt genau
der
Chef der statistischen Behörde?
Ja klar, aber es beeinflusst den Aktienkurs am Schluss. Also es geht darum, wie viel Geld ich am Schluss im Portfolio
habe. Da bin ich jetzt nicht so sicher, ob jetzt der Aktienkurs in diesem Jahr durch das Gerangel um irgendwelche Kompetenzen wahnsinnig beeinflusst worden sind. Dass der Trump die America First und Make America Great Again Politik, wo sicher ein Bruch ist mit früheren Administrationen, dass das Programm, das er verfolgt, ist ökonomisch sicher sehr unorthodox, oder? Das fordert die Börse. Sie hat aber bisher eigentlich überraschend gutartig reagiert auf die potenziellen Auswirkungen von der Handelspolitik. Aber im Moment würde ich jetzt nicht sehen, dass es offensichtliche Anzeichen gibt, dass die FED eine ferngesteuerte Geldpolitik macht.
Okay.
Es gibt Versuche, oder? Es gibt Versuche von Donald Trump, seine Sympathie und Antipathie sehr lautstark zum Ausdruck zu bringen, aber ich glaube, das prallt im Moment an den Mitgliedern vom Direktorium ab. Also, wir werden es sehen. Es hätte jetzt auch nicht wahnsinnig umstrittene Zinsentscheide gegeben, oder? Wo man sagt, oh, das ist jetzt merkwürdig. Die FED muss ja auch rechtfertigen gegenüber der Community von Ökonomen, warum sie so entscheidet. Es gibt das Finanz- und Bankensystem, das daran hängt. Also, ich glaube nicht, dass es langt, dass der Trump jetzt sich präventiv tiefe Zinsen wünscht, um seine allfälligen Schäden aus seiner Handelspolitik frühzeitig abzufedern. Es für mich zeigt sehr, dass der Trump nervös ist, oder? Also wenn das alles so gut wäre für Amerika, dann müssen wir ja Zinsen erhöhen, weil alles wunderbar läuft. Er hat ja fast Angst, dass es eben gleich Probleme gibt mit der Wirtschaft, weil das mit diesen Zöllen doch nicht so einfach geht. und wünscht sich tiefere Zinsen, um das abfedern, dann wird es argumentiert, dass es quasi eine fiskalpolitische Notwendigkeit gibt, also tiefere Zinsen, tieferen Schuldendienst, wobei Zinspolitik kann Zinsen für 5- und 10-jährige, 15-jährige US-Staatsanleihen nicht setzen. Also das kann er gar nicht steuern. Hm. Also Geldpolitik kann Zinskosten für die US-Staatsverschuldung gar nicht steuern. Also das ist ja dann eine Frage der Gläubiger, die das kaufen oder nicht kaufen.
Gut, jetzt haben wir lange über Amerika geredet, wir sind fast am Schluss der Sendung. Reden wir über Frankreich. Frankreich hat auch das Thema von Regierungskrise. Ist wahrscheinlich auch etwas, das jetzt nicht so wahnsinnig auf dem Schirm ist von den meisten Leuten. Aber es ist eben trotzdem auch relevant aus Anlegersicht. Warum?
Ja, es ist jetzt halt nicht die erste Regierungskrise, die Macron muss managen. Der Bayrou ist jetzt noch nicht so lange Premierminister mit dieser Regierung. Und wir haben in Frankreich aber eine sehr polarisierte politische Landschaft mit der Rechten, mit der Linken. Die sind relativ weit auseinander, also wahrscheinlich mindestens oder noch polarisierter als in Deutschland. Und der Macron ist jetzt noch rund knapp 2 Jahre im Amt. Er spekuliert mit einer dritten Amtszeit, also er liebäugelt damit. Und in der Öffentlichkeit hat er sich dazu schon geäußert. Und es ist in dem Sinn interessant, dass je nachdem, wie jetzt die Regierungsbildung, wie turbulent oder geordnet oder ungeordnet die Regierungsbildung nochmal klingt, setzt es natürlich ein kleines Präjudiz für die Erfolgsaussichten von Macron. Also von dem her schaut man weniger irgendwie antizipieren, was für eine Regierung in Frankreich zustande kommt, sondern mehr so Kräfteverhältnisse an die Reaktion in der Bevölkerung auf eine Regierungskrise. Was will die Bevölkerung? Will sie einen Wechsel oder will sie Stabilität? Ich glaube, das ist der Test. Also man wird jetzt nächste Woche in Frankreich spüren, will eine Mehrheit der französischen Wähler Kontinuität, Stabilität und halt Vernunft und halt eine Regierungsbildung, die vielleicht sogar eine andere Mehrheit hat, als der Präsident vertritt, oder? Also Cohabitation, was es immer in Frankreich geht. Oder spürt man, dass der Macron ein bisschen an Macht einflüht und bahnt sich in 2027 einen stärkeren politischen Wechsel an, oder? Und der Macron wird das sicher auch strategisch spielen. Also er wird natürlich sicher sich positionieren als Garant für Stabilität. Und
das hat auch Einfluss auf den Kurs, kann man das sagen? Ist das,
im Moment hat jetzt das nicht wahnsinnig viel Wellen geschlagen. Also die französische Aktienbörse und auch Zinsen für französische Staatsanleihen haben sich nicht ungünstig verändert. Nicht sehr deutlich, also relativ gering. Also bisher hat es keine Spuren hinterlassen. Aber die Krise kann sich natürlich nächste Woche noch entwickeln. Ja. Mhm. Wir beobachten das sehr aufmerksam. Es ist ja wichtig, dass man schon vorher sieht, ob die Sachen aus dem Lot geraten und vielleicht nicht so überrascht wird. Aber ich sehe es mehr als ein Test, welche Machtposition und welchen Einfluss und welche Popularität der Macron hat und ob dann eine dritte Amtszeit überhaupt in Frage kommt. Und wenn nicht, sind natürlich dann wieder alle Szenarien offen.
Gut, Herr Merino, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung. Wir werden sehen, wie die nächsten 2 Wochen sich entwickeln. Wir sind ja schon in einer Woche wieder da. Da werden wir mal eine Zwischenbilanz können ziehen. Die Sendung Prime Invest wird immer am Montag aufgezeichnet, am Nachmittag und dann ausgestrahlt am Dienstag am Morgen. Das heisst, wir versuchen hier immer auf dem neuesten Stand zu sein. Eben, es ist klar, ich habe es schon ein paar Mal gesagt, dazwischen liegt die Nacht und Amerika mit einem Präsidenten, der sehr aktiv ist, kann sein, dass etwas passiert, was wir halt nicht auf dem Schirm haben. Gut, also ganz herzlichen Dank. Vielen Dank fürs Interesse. Ihr könnt den Podcast abonnieren als Podcast auf allen gängigen Podcast-Kanälen und eben seit ein paar Sendungen auch als Videocast. Am besten auf YouTube, ganz einfach abonnieren und dann sind ihr immer dabei bei der neuesten Sendung mit den neuesten Einschätzungen. Ich wünsche allen eine gute Woche. Auf Wiedersehen, auf Wiederhören.
Prime Invest. Der Ausblick auf die Börsen und die Märkte wird Ihnen präsentiert von der Basler Kantonalbank. Ihre Bank von Basel für Basel.